700 Einheiten in anderthalb Jahren. Es ist kein Witz, hat Rudi akquiriert, nicht alle selbst gekauft, beziehungsweise in Partnerschaften gekauft, weil Rudi ein absoluter Akquise-Profi ist, der sich zur Aufgabe und ein ganzes Unternehmen der Aufgabe gewidmet hat, Immobilien unter Marktwert zu finden. Und diese Immobilien sind auch tatsächlich alle on-market aus den Portalen gewesen. Unglaublich, wie es dazu kam, wer der Rudi ist, im Interview jetzt. Und Stefan, was hat dich im Interview noch begeistert?
Ja, das Rudis Geschichte ist nicht die Geschichte eines Immobilienprofis, der seit 30 Jahren Immobilien macht, sondern er ist durch und durch Unternehmer und das fängt alles an mit wirklich Kaltakquise, Haustürvertrieb, damals für Ferngespräche, für günstige, für Telefonverträge und solche Sachen. Und es baut sich quasi Stufe um Stufe auf, der Werkzeugkoffer, der ihm heute ermöglicht, diese Dinge in der Akquise umzusetzen und so abartig große Volumina da zu bewegen. Und da gibt es sehr, sehr viel zu lernen, auch darüber, wie viel harte Arbeit, Hartnäckigkeit und Konsequenz und Konsistenz dann nötig ist, um sowas zu tun. Ne?
Genau, man lernt einen, ich hoffe, ich darf das so sagen, Rudi, man lernt einen bisschen skalierungssüchtigen Unternehmer kennen und gleichzeitig versteht man aber, was wirklich der springende Punkt ist, um günstig Immobilien zu kaufen. Sehr, sehr sehen oder hörenswert in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Rudi ist 43 Jahre alt, hat 2011 mit Immobilien gestartet und hat Akquise, wir haben es gestern versucht auszusprechen richtig, industrialisiert. so würde ich es fast sagen. Also du bist wirklich Immobilienakquise-Profi, du hast ein Team, du hast ungefähr 15 Mitarbeiter, davon machen die meisten wirklich den ganzen Tag Akquise. Das heißt, die suchen Immobilien, die man irgendwie unter Marktwert kaufen kann, damit auf jeden Fall dann ein Einkaufsgewinn gehoben wird, die man dann auf verschiedenste Art und Weisen verwerten kann, sei es dann weiterhandeln, sei es im Bestand halten oder was auch immer tun damit. Was auf jeden Fall klar ist, wer günstige Immobilien im Einkauf findet, der hat auf jeden Fall natürlich einen riesen Hebel, damit Geld zu verdienen. Und weil Immobilien finden auch für die allermeisten Einsteiger und wahrscheinlich für jeden in der Immocation Community das große Thema ist, bin ich extrem happy, Rudi, dass du heute hier bist, dich bereit erklärst, ein bisschen zu erklären, was du die letzten Jahre gelernt hast. Du hast alle möglichen Formen der Akquise ausprobiert. Wir werden sprechen über Zwangsversteigerung, über On-Market, über Off-Market. Du machst das, wie gesagt, systematisch und wir wollen genau davon lernen. Ich bin, wie gesagt, dankbar, dass du hier bist. Du hast auch gesagt, du bist natürlich ein bisschen skeptisch. Du verrätst jetzt ja auch hier wirklich viel. Ich stelle jetzt einfach alle Fragen, die wir so haben, der Stefan auch. Wenn du irgendwann mal sagst, hier, das bleibt jetzt mein Geheimnis, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil du hast dir vieles hart erarbeitet von diesem System. Und genau, also erstmal herzlich willkommen. Hallo Rudi.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Marco. Ich freue mich, dass ich hier bin und mal sehe, wo das ganze Wissen herkommt in der Immocation-Gruppe.
Aus Köpfen wie dem deinen.
Genau. Ja, aus Leuten,
die so wie Katakomben.
Deswegen machen wir jetzt in diesem, jetzt machen wir ein Interview. Wir wollen deinen Werdegang kennenlernen. Der mündet in krassen achtstelligen Summen, die du akquirierst mittlerweile im Jahr mit verschiedenen Geschäftspartnern zusammen. Den wollen wir jetzt erzählen und dann werden wir auch noch ein paar weitere Videos aufnehmen, wo wir in Spezialthemen reingehen. Die wird dann wahrscheinlich im wöchentlichen Turnus nach diesem Video dann ausstrahlen. Deshalb fangen wir mal vorne an. Du bist in Breslau geboren.
Genau.
Erzähl mal kurz, wo kommst du her? Du bist aufgewachsen und
Geboren in Breslau, Kindheit in Oberschlesien verbracht, in der Nähe von Katowice und dann irgendwann mit 12 nach Deutschland gekommen, Abi gemacht, dann wieder die Orientierung Richtung Heimat gefunden, auch viel wieder in Polen gewesen und den beruflichen Weg zunächst im Vertrieb gesucht. Habe an der Haustür gearbeitet, Haustürgeschäft gemacht.
Was hast du verkauft?
Das war damals die Zeit 2000, 2001, als die Telekom ihr Monopol verloren hat. Und dann kamen die günstigen Anbieter mit dem günstigen Telefonieren auf den Markt. Und da war ich auch mit an der Front an der Haustür, also tatsächlich mit an der Front.
Du hast dann noch im Callcenter-Vertrieb gemacht in Polen? Oder
ja, das kam erst später.
Ja? Genau. Also du bist wieder zurück nach Polen irgendwann mal. Du warst dann, ich guck, wir haben es gestern mal kurz notiert, bis du 33 Jahre alt warst, hattest du nichts mit Immobilien am Hut, sondern warst eigentlich Vertriebler. Kann man das so sagen?
Ich rechne mal rückwärts, also bis vor 10 Jahren habe ich nichts mit Immobilien am Hut gehabt.
Ja, bis jetzt 42 passt, ja.
Genau, so. Habe zwar eine abbezahlte, schicke Immobilie gehabt, aber das ist ja genau der Beweis dafür, dass ich keine Ahnung hatte, weil sie abbezahlt war.
Ja. Und selbst bewohnt oder was?
Bitte?
Und selbst
genau, so, also einfach ein schickes, eigennutztes Häuschen. Designer hat das mal projektiert und gebaut und ich hatte immer wieder gut Geld verdient und irgendwann mal habe ich dann gesagt, ich kaufe jetzt ein Haus für meine Family. Bin da auch junger Vater gewesen damals und das ist dann halt der Traum, den ich auch irgendwo gelebt habe, dass man schön wohnt. Damals verstand ich das Thema Sicherheit oder Zukunftsorientierung eben dahingehend, dass ich gesagt habe, besser einmal bezahlen. Du bist als Unternehmer immer lebst du im gefährlichen, in gefährlichen Fahrwassern, ja, oder schwimmst in gefährlichen Fahrwassern. Und wenn es mal mit dem Business schief läuft, dann hast du zumindest die Immobilie abbezahlt und musst nicht irgendwann mal in die ZV gehen. Trotzdem war es ein Fehler. Also aus der heutigen Perspektive würde ich niemals, ich würde mir wirklich mehrfach Gedanken darüber machen, ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt für eine teure Eigennutzimmobilie? Und dann würde ich mir die zweite Frage stellen, will ich sie wirklich voll bezahlen? Und die dritte Frage, die ich mich noch stellen würde, die ich mir damals überhaupt nicht gestellt habe, ist, macht Erbbaurecht Sinn?
Ja. Okay.
Damit wisst ihr, was ich da gekauft habe, mal 2009. Ne?
Erst recht für eine eigengenutzte Immobilie. Erst recht für eine eigengenutzte Immobilie. Ist das
und dann auch noch Frage. In der Pampa.
Ja. Und kann man zusammenfassen, du warst bis zu deinem 33. Lebensjahr erfolgreicher Vertriebler, hast Geld verdient, hast aber auch die ganze Kohle rausgehauen. So.
Genau, immer wieder mal Geld verdient, immer wieder mal Geld wieder ausgegeben, entweder sinnlos für Konsum oder aber auch bewusst Risiken, geschäftliche Risiken eingegangen, die dann auch mal nach hinten gegangen sind. Du hast ja immer ein Auf und Ab als Unternehmer. Und ich habe fast immer All-In gespielt. Das heißt, ja, Geld ist da, dann wird sofort damit gearbeitet, sofort investiert, kopflos, planlos teilweise, immer skalieren. Dann bist du halt auch riskant unterwegs. Ne? Dann geht es auch mal nach hinten los. Mhm. Ja, und ja, plus Konsum, klar. Aber mit 30, mit 20 ist es auch schon mal gewesen, ja, also in den 20ern. Und das legt sich dann mit der Zeit. Ich glaube, das ist der Vorteil des Älterwerdens, dass man irgendwann mal auch Dinge versteht, die man vorher nicht verstanden hat.
Ja, ich habe es ja gestern gesagt, also ich möchte gleich mit dir über den Turnaround-Point sprechen, so hast du es gestern genannt, wo ja einer bei mir war, als ich die erste kleine Immobilie kaufen wollte, 58.000 Euro Kaufpreis für eine Wohnung und die Bank förmlich oder die Vermittlerin förmlich schockiert darüber war, was ich die letzten Jahre verdient habe und wie wenig ich dafür auf dem Konto habe. Mhm. Ja. Genau, da habe ich einige Sachen gelernt zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommst du eben auch an den Turnaround-Point. Mit 33 bist du deutlich anders vorgegangen. Kannst du den Punkt mal beschreiben und was da passiert ist?
Das war aber immer noch der Anfang dessen, was jetzt sich so festigt. Yes, genau. Ne? Der Turnaround war irgendwann mal zu sagen, wir müssen einen Branchenwechsel vollziehen. Also wenn ich über wir spreche, dann meine ich mich und meinen besten Freund und auch Geschäftspartner langjährigen. Auch wenn er überhaupt nicht im Vordergrund steht, ist er immer auch hinten mit,
heute
mit
auch.
Dran, auch heute. Wir haben Vertrieb gemacht jahrelang, also einmal in Deutschland habe ich Haustürgeschäft gemacht, dann aber auch als Unternehmer über 200 oder an die 200 angestellte Vertriebsmitarbeiter. Das ist ganz wichtig, dieses Haustürgeschäft war damals immer im Angestelltenverhältnis. Das heißt, als ich es gemacht habe, war ich angestellt, trotzdem provisionsorientiert bezahlt. Und später, als ich Unternehmer war, dann habe ich auch also ca. 200 Angestellte sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiter gehabt, die diesen Vertrieb gemacht haben. Und dann haben wir aufgrund der polnischen Affinität haben wir auch Geschäft in Polen machen wollen mit meinem Partner, weil er auch in Warschau sitzt. Und dort hatten wir nicht den Background, dort hatten wir nicht das Netzwerk, dort hatten wir nicht das Know-how, um Haustürgeschäft zu machen. Wir haben es teilweise gemacht, aber das große Geschäft haben wir dann eher immer noch im Vertrieb, aber über Telefonmarketing, also über Callcenter gemacht, auch mit eigenen Produkten. Also irgendwann mal haben wir uns aus dieser Position gelöst, dass wir für andere verkaufen, unterschiedliche Produkte, ob das jetzt Telefonanbieter waren oder Stromanbieter oder Pay-TV-Anbieter. Irgendwann haben wir unsere eigenen Produkte vertrieben, ne? Vor allem in Warschau mit dem eigenen Callcenter. Ne? Wir haben IT-Dienstleistungen angeboten, hergestellt, angeboten, vertrieben. Vertrieb ist halt immer, wenn du jetzt auf der privaten Ebene nicht dafür sorgst, dass du Geld ansparst, das heißt wirklich nur Geschäfte machst mit der ganzen Kohle, die du verdienst als Vertriebler, dann ist es so, hört der Vertrieb einmal auf, dann hören auch die Einnahmen auf. Ja? Du hast aber immer noch Kosten, du hast immer noch Mitarbeiter, du hast immer noch Büros, du hast immer noch viele Verpflichtungen. Ja? Das heißt, du bist da sehr, sehr unter Druck, immer aktiv zu produzieren, zu liefern, zu verkaufen. Und das war immer das Problem, ja, in diesem früheren Geschäft. Und wir wollten mehr Langfristigkeit reinbringen, wir wollten mehr Passivität reinbringen, wir wollten mehr in Werte investieren, die uns dann erlauben, wenn wir mal sagen, so jetzt haben wir keinen Bock mehr, aktiv zu vertreiben oder zu verkaufen oder zu kaufen, egal was für ein aktives Geschäft zu machen, dann haben wir aber Werte geschaffen, die immer noch da sein werden, die dann nicht plötzlich weg sind. Ja? Das war der Gedanke damals mit 33, dass wir gesagt haben, ich war dann zwar immer noch sehr stark in Polen gebunden, auch über die weiteren Jahre, aber so richtig in Deutschland bin ich erst stückweise angekommen in den Folgejahren. Aber wir haben damals gesagt, so jetzt wollen wir mal in die Immobilienbranche. Ja? Im Endeffekt haben wir gesagt, Immobilie ist wie jede andere Handelsware. Das heißt, ob wir jetzt uns für den Handel mit Kugelschreibern entscheiden würden, wir wissen eins, wir müssen Kugelschreiber günstig einkaufen oder günstig herstellen und wollen sie dann massenweise zum Marktpreis auf den Markt bringen und mit Gewinn verkaufen. Ja? Das muss auch mit Immobilien möglich sein. Und die Frage war, wo kriegen wir jetzt günstige Immobilien her? Ja? Und der Gedanke war als allererstes ZV.
Also ich möchte einen Punkt, ich finde das super geil, was du gerade gesagt hast. Ne? Du hast jetzt nicht gesagt, und dann möglichst teuer verkaufen. Und du hast eigentlich gerade schon gesagt, am Ende ist Geld verdienen mit Immobilien ist eine Frage der Akquise. Da gehen wir jetzt gleich ins Detail. Und das Geld verdienst du eigentlich in dem Moment, wo du gut einkaufst. Und dann musst du es einfach nur zum ganz normalen Marktpreis verkaufen. Du musst da niemanden über den Tisch ziehen oder sonst irgendwas im Verkauf. Ne? Und das finde ich super spannend, wie das gerade
geschrieben ist. Du brauchst ja die Schnelligkeit, du brauchst die Umschlagshäufigkeit. Du willst deine Immobilie möglichst schnell drehen, weil das Kapital ja gebunden ist. Und wenn du das tun willst, dann kannst du nicht
Übermarkt verkaufen
ganz genau,
wollen.
Du kannst nicht übermarkt. Ne? Du musst schon Markt vielleicht ein bisschen teurer als der Durchschnitt, aber weil du auch vielleicht mehr Werte geschaffen hast, ne? Weil du ganz besonders eine tolle Immobilie hast oder sie dahin gebracht hast, weil du hochwertig renoviert hast, saniert hast, dann kann man ja auch ein bisschen über Markt gehen. Ja? Aber wenn du schnell verkaufen willst, musst du Pi mal Daumen zum Marktpreis verkaufen.
Und das Geld verdienst du demnach, indem du günstig einkaufst.
Genau.
Ja? So, erste Idee, hast du gesagt, war die Zwangsversteigerung.
Genau.
Wie lief das?
Ja, das lief erstmal.
Wir sind jetzt in 2010, ne?
Wir sind 2010. Ja, gut, 2010, okay. Ende 2010, 2011, so ungefähr.
Die Finanzkrise gerade hinter uns.
Habe ich mich nie mit beschäftigt.
Gut. Okay, dann
ist zurück. Lag daran, dass wir immer verkauft haben in der Vergangenheit. Vertrieb hat immer funktioniert, ungeachtet aller Entwicklungen auf den Märkten. Und klar habe ich das wahrgenommen, dass da für viele die Welt untergeht, aber wir haben uns da überhaupt nicht daran orientiert. Ja? Also mag blauäugig wieder sein, aber vielleicht deswegen, ja, weil wenn man gesagt hätte, oh mein Gott, jetzt Krise und man erstmal abwarten, erstmal schauen, dann hätten wir vielleicht 2010, 2011 nicht angefangen.
Ja, es ist geil, wenn du in dem Moment, wo du nicht weißt, dass es gerade nicht geht, setzt du dich möglicherweise darüber hinweg und machst es dann.
Ja, und ich finde den simplen Vergleich auch so geil, einfach zu sagen, ja, wenn ich einen Kugelschreiber günstiger einkaufe, als Leute bereit sind, dafür dann zu bezahlen, dann mache ich eine Marge, lass mal gucken, ob das nicht auch mit Immobilien geht. Und das funktioniert ja auch in solchen Zeiten. Ne?
Ja. Ja.
Okay.
Was habe ich gemacht? Also ich habe erstmal bei YouTube geschaut, ja, bei Google geschaut, welche Informationen gibt es über Zwangsversteigerungen. Dann habe ich das Portal ZVG-Portal entdeckt, habe gesehen, dort werden die Immobilien oder die Versteigerungstermine angekündigt. Da gibt es auch Gutachten. Habe angefangen, diese Gutachten zu lesen. Aber
keinen Peil eigentlich von Immobilien.
Ganz oder? Genau, keinen okay. Peil.
Ne? Du hast dann Gutachten durchgelesen.
Okay. Richtig. Hm? So. Mittlerweile, also jetzt 10 Jahre später, sind es tausende Gutachten, die ich gelesen habe.
Wie viele Zwangsversteigerungen warst du? Was würdest du schätzen?
Tausende.
Tausende.
Ja, also jetzt nicht nur ich persönlich, aber wir als gesamtes Unternehmen. Ich habe die ersten zig mitgemacht. Ich habe auch immer wieder Zwangsversteigerungstermine auch besucht, um einfach mal dabei zu sein, auch mit Mitarbeitern im Rahmen der Ausbildung. Aber insgesamt sind das natürlich Tausende. Ja.
Also wir machen gleich noch ein separates Video nur für Zwangsversteigerung aufnehmen, für jeden, den das im Detail dann interessiert. Wie geht das? Startbedingungen Schritt für Schritt durch so ein Tier. Lohnt sich das überhaupt noch? Das machen wir gleich. Aber als dein Werdegang quasi würde mich interessieren, bei den ersten ZV-Terminen, hattest du irgendwie Angst vor dem Thema? Zahle ich zu viel? Man kauft ja das Überraschungspaket irgendwie. Oder wie hast du dich da rangetraut?
Ich war immer sehr nervös. Ich wäre es wahrscheinlich auch heute. Also wenn ich heute eine ZV besuchen würde, wäre ich auch sehr nervös. Weil du hast immer gewisse, du hast nochmal unabhängig von dem Thema Risiko und Immobilie und eventuell ist da was kaputt, was du nicht weißt, was du nicht einkalkulierst. Du bietest ja immer nur so weit, wie es noch für den Investmentplan passt. Ja? Du rechnest immer rückwärts bei jedem Fix und Flip, ob du jetzt aus der ZV kaufst oder auf dem freien Markt kaufst. Dein maximaler Kaufpreis wird dadurch bestimmt, ja, für wie viel du wieder in den Markt gehen kannst, abzüglich der Marge, abzüglich Renovierungskosten und so weiter. So, und neben dieser spannenden Situation, ja, wie verhalten sich die anderen Bieter? Ist das jetzt wirklich schon das letzte Gebot oder geht es gleich noch weiter? Habe ich jetzt gleich einen Zuschlag oder nicht? Und ist das alles wirklich richtig, was ich gerade mache? Hast du einfach in dieser Versteigerungssituation hast du nochmal eine extreme Aufregung. Ne? Das ist spannend einfach.
Ja, das kann ich mir eigentlich klar, weil es ja jedes Mal in was 10.000 Euro Schritten im Zweifelsfall hochgeht, wenn irgendjemand die Hand hebt, ne? Und du dich auch so ein bisschen daran festbeißt, dass ich will das jetzt aber haben. Jetzt geht es um scheiß 10.000 Euro für dieses Haus. Ist das jetzt wirklich die Schmerzgrenze? Ne?
Ja. Also dieses Phänomen ist ja auch bekannt, dass man dann eben in so einer überhitzten Situation dann auch mal eben das maximale Gebot vergisst und dann einfach unbedingt haben will. Ne?
Ja, ja.
Oder man will es dem Mitbieter irgendwo.
Der einen in der Pause genervt hat.
Und so weiter. Ja. Das ist also immer eine sehr spannende, sehr aufregende Situation.
Was hast du
auch für einen Profi, würde ich mal sagen.
Also, ich weiß nicht, mich würde einfach nur deine erste Immobilie interessieren, die du dann da gekauft hast. Weißt du das noch?
Ja, und die kam tatsächlich in den ersten, erste, zweite, dritte Versteigerung. Haben wir schon die erste Wohnung gekauft.
Wo?
In Lünen bei Dortmund.
Eine Wohnung?
Eine Wohnung. In einem Wohngeschäftshaus. Verkaufspreis nachher 120. Kaufpreis, weiß ich nicht, 70.000, 80.000 so circa.
Und Zustand?
90er Baujahr circa, also renovierungsbedürftig, weil es einfach nicht mehr up-to-date war, aber keine Substanzprobleme, war wirklich eine reine Renovierung.
Und wie oft ging das hin und her? Saßt du da alleine und hast einfach einen Zuschlag bekommen? Waren da 10 Leute, die mitgeboten haben? Oder?
Es war nicht so voll. Die Wohnung wurde jetzt auch zum zweiten Mal oder sowas versteigert. Also es gab schon mal einen Termin, an dem die Wertgrenzen einfach nicht erreicht wurden. Ja,
das Mindestgebot quasi nicht.
Ja, genau. Der Gläubiger war nicht zufrieden und dann ging es nochmal halt in den zweiten Termin.
Wahrscheinlich Gläubiger.
Bitte?
Gläubiger war Bank.
Ja, genau. So. Und dann habe ich mich irgendwann mal getraut, die Hand zu heben, nach vorne zu gehen, Ausweis abzugeben. Und ich glaube, das war noch sogar ohne Sicherheitsleistung. Es war also so wenig nachgefragt, dass der Gläubiger sich darauf eingelassen hat, keine Sicherheitsleistung zu verlangen.
Hauptsache, dann, das will einer kaufen.
Genau.
Und dann hast
ja, aber der interessantere Punkt ist, nach meinen ersten Recherchen, die ich über das Thema angestellt habe, habe ich dann irgendwann mal meinen Partner, der war dann auch kurzzeitig auch in Deutschland, zu mir gerufen und gesagt, komm, abends mal hingesetzt, pass auf, Thema Zwangsversteigerung, Immobilienzwangsversteigerung, so und so funktioniert das. Lass uns einfach mal 50.000 Euro in die Hand nehmen, also ganz, ganz, ganz kleinen Test und lass uns einfach mal versuchen, was zu kaufen. So, man musste ich ihn wirklich noch überreden, weil er fand das nicht so toll, dass das eben teilweise damals noch eine Katze im Sack war. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Es muss nicht eine Katze im Sack sein. Du hast eigentlich sehr viele Möglichkeiten, das Objekt zu prüfen, den Deal zu prüfen.
Auch bei einer Zwangsversteigerung, wo wir noch drüber sprechen.
Dann, ja. Genau. Und dann hat er sich dazu überreden lassen und dann bin ich auch tatsächlich mit dem Ziel gegangen, zwar auch in den ersten Versteigerungsterminen erstmal zu lernen, aber wenn die Gelegenheit sich bietet, auch mitzubieten.
Okay, und dann war die erste gekauft. Das war wahrscheinlich ein aufregender Moment, als dann der Zuschlag kam. Mhm. Bist du dann raus und dachtest, oh shit, Fehler gemacht, oder?
Nö.
Okay. Und dann hattest du das erste Mal eine Immobilie, hast aber, also außer das Eigenheim,
genau.
Hast du schon eine Ahnung gehabt von deiner Aufwertungsstrategie? Lag das alles vorher? Hast du dir überlegt, was du tust? Oder war das jetzt, schauen wir mal?
Der Verkehrswert lag bei 120.000 Euro. Das heißt, ich habe später auch das tatsächlich ungefähr, genau, das steht ja im Verkehrswertgutachten. Ja. Ich war damals noch nicht in der Lage, selbst den Wert der Immobilie zu berechnen. Ja, das heißt, ich habe erstmal diesem Verkehrswert geglaubt. Und für mich hat das bedeutet, für 70.000, 80.000, also für circa 70-80%, ne, noch ein bisschen weniger, für 60-70% des Verkehrswerts zu kaufen, muss sich lohnen. Ja? Was mir ja auch Mut gegeben hat, war eben, dass es kein Altbau ist, mit vielen Risiken. Ja? Was verbirgt sich da hinter der Tapete zum Beispiel? Und das war ein vernünftiger Bau, 20 Jahre alt oder so. Ne? Insofern war das für mich okay, das mal einfach mal zu kaufen. Und mein Ziel war dann, zum Verkehrswert zu verkaufen. Das ist dann auch gelungen. Innerhalb von kürzester
Zeit. Mit Aufwertung?
Ja, wir haben einmal durchrenoviert, günstig mit meinen Freunden aus Polen. Und dann haben wir uns angeboten und Geld verdient.
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, um das einzuordnen nochmal. Ne? Du hast das vorher gesagt, du warst zu diesem Zeitpunkt erfahrener und erfolgreicher Unternehmer. Deshalb kannst du einfach mal 50.000 Euro in irgendwas investieren, wo du ein gutes Gefühl hast und dann, das wird schon gut gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Tipp an jeden, bei dem das die einzigen 50.000 Euro sind, die er hat. Aber in deinem Fall war das halt einfach ein Testballon.
Also du hast natürlich recht. Ich möchte nur sagen, wie oft sitzen hier Leute, und der Rudi hat es auch schon gesagt, und sprechen von All-In, weil sie einfach sagen, ich habe ein paar Mal im Leben gesagt, ich mache halt All-In und riskiere das, weil ich, das sind aber tatsächlich wahrscheinlich nur ein einstelliger Prozentsatz und Leute,
also ich möchte
wo das einfach Sinn macht.
Genau. Ne? Also, das würde ich nicht
vom empfehlen. Eigenen Risiko empfehlen. Ja, ich will das auch nicht empfehlen. Ne? Ich will nur sagen, also auf gar keinen Fall empfehlen, geht all in und probiert mal, was möglich ist. Klar, es ist natürlich das unternehmerische Risiko, was hier belohnt. Dann hattet ihr 20.000, 30.000 Euro auf dem Konto zusätzlich.
Gewinn.
Genau.
Ja. Und dann? Und
Blut geleckt. Genau. So. Jetzt natürlich der erste Gedanke ist, jetzt nur noch multiplizieren.
Das heißt, 20, 30
Mal im Jahr machen.
Ja. Und dann jetzt, ich möchte nur den Abschnitt zusammenfassen. Jetzt reden wir über 6 Jahre, dann hast du mir gestern voran, 2017 kommt der nächste, da reden wir über dann Off-Market-Akquise. Aktuell machst du eigentlich fast nur noch dann On-Market-Akquise, da kommen wir auch noch zu. Mhm. Aber jetzt in diesen 6 Jahren ZV, kannst du irgendwas sagen über Volumen, wie viel Geld ihr verdient habt, wie viele Immobilien?
Ja, wir sind im Jahr, also erstmal mussten wir die Drehzahlen herstellen, ja, also das hat erstmal gedauert, zwei Jahre, bis wir dann so auf die, oder 2-3 Jahre, bis wir dann auf die 15, 20 Objekte im Jahr kommen konnten.
Weil du Finanzierung, Sanierung, diese ganzen Dinge ja irgendwie hochskalieren musst, oder?
Finanzierung ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da kommen wir vielleicht im nächsten Video drauf, da kannst du also, hast du bei Zwangsversteigerungen ein paar Möglichkeiten gewollten oder ungewollten Fremdfinanzierung von Banken. Mhm. Aber eher ging es ja darum, wenn du skalierst, das heißt, du willst jetzt, ich sage jetzt mal, im Jahr 10 Objekte kaufen, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du es in deinem Amtsgericht vor deiner Haustür machst, das heißt nur in deinem Ort. Mhm. Weil dann, wir haben uns natürlich nur die Objekte dann ausgesucht, die für unser Investmentplan, für uns unsere Investmentstrategie gepasst haben. Wir wollten kaufen und verkaufen. Ja. Und wenn du wieder an den Verkauf zuerst denkst, dann denkst du eher an Immobilien, die Eigennutzer suchen, also Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, aber Eigentumswohnungen dann eher jüngeren Baujahres, weil es einfach, wenn ein Mensch sich ein Eigenheim kauft, ob jetzt ein Haus oder eine Wohnung für die nächsten 20, 30 Jahre, dann will er auch etwas Solideres haben. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, solche Objekte suchen wir. Und dann hast du natürlich jetzt nicht nur solche Objekte am laufenden Band in deinem Amtsgericht oder in deiner Region von 20 Kilometern Umkreis oder so. Und selbst wenn du nur solche 20, 30 hättest im Jahr, dann hast du bei mindestens bei 90% hast du so eine hohe Nachfrage, dass du eben dann als Bieter aussteigst und eben nicht unbedingt ersteigerst. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich skalieren konnten, war, dass wir in die Breite gehen. Dass wir eben nicht nur vor der Haustür arbeiten in Dortmund oder Umgebung, sondern dass wir das ganze Bundesland machen. Das heißt, 180, glaube ich, Gerichte gibt es in NRW alleine. Das heißt, da brauchst du Manpower, du brauchst Leute, die zu den Amtsgerichten fahren, die Unterlagen besorgen, Objekte besichtigen und so weiter. Das war die Voraussetzung für die Skalierung. Okay. Und diesen Aufbau zu machen, Manpower, Know-how vermitteln, Leuten was beibringen, das hat natürlich gedauert. So, jetzt ist aber der Markt genau in der Zeit, in der wir eingestiegen sind, hatte eigentlich dann schon eine Tendenz, dass immer weniger Objekte auf den Markt kamen, also auf den Zwangsversteigerungsmarkt. Ja.
Also genau, 2017 habt ihr aufgehört, da war es schon sehr schwierig.
Da konnten wir uns kaum noch ernähren von diesem Geschäft, weil du hattest eine Manpower aufgebaut und irgendwann mal gab es dann auch noch wirklich im ganzen Bundesland schon viel zu wenige Zwangsversteigerungstermine, viel zu wenige Zwangsversteigerungsobjekte. Ja. Viele Menschen konnten sich immer mehr retten vor der drohenden ZV durch eben einen rechtzeitigen Verkauf der Immobilie. Jeder Schuldner kann seine Immobilie auch verkaufen vor dem Zwangsversteigerungstermin.
Ja, weil das Geld gerade günstig war, gab es viele Käufer und deshalb
ganz konnte genau, man gut verkaufen. Oder auch mal umschulden, selbst umschulden oder mit jemand aus der Familie nochmal einen Kredit aufnehmen und so weiter. Viele Termine waren angesetzt, wurden aber dann aufgehoben. Und das hat uns dann, jetzt sind wir aber schon wieder sehr, sehr tief in dem Thema drin, hat aber uns natürlich dazu gezwungen, umzudenken und zu überlegen, wie kommen wir demnächst in Zukunft an andere, auch an Immobilien ran.
Ja, weil ihr eigentlich das Ziel, was ihr euch gesetzt hattet, ein paar Jahre vorher auch nicht erreicht habt. Ihr wolltet eigentlich nachhaltige Werte schaffen, damit ihr nicht mehr ständig durch neuen erfolgreichen Vertrieb eure Fixkosten und so weiter deckt. Aber eigentlich habt ihr euch dasselbe Hamsterrad jetzt mit Immobilien ja wieder gebaut.
Ne? Genau.
Ja. Okay.
Und war am Ende bei 2017, nach der ZV-Zeit, warst du oder wart ihr an einem Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, jetzt sind wir finanziell erstmal sehr, sehr gut durch, schon ziemlich weit oder war
ganz und gar nicht.
Ganz und gar nicht, sondern gesagt, jetzt erst recht, jetzt müssen wir.
Also wir waren eigentlich finanziell total platt. Ja, also wir haben unsere Ziele immer noch nicht erreicht. Wir haben zwar immer wieder gutes Geld verdient, wir haben Unternehmen 6 Jahre lang entwickelt und am Leben gehalten. Ja, wir sind nicht hops gegangen oder so, aber wir haben natürlich nicht das Vermögen aufgebaut. Ja.
Aber warum nicht? Ihr müsst doch, wenn ihr 100 gute Deals gemacht habt, mit jeweils nur einer Marge von 30, 40, 50.000 Euro oder 20.000 Euro, ist das schon viel Geld.
Ja, es sind Fixkosten. Wir haben damals auch 20, 30 Leute gehabt, zwar auch sehr viele junge Leute, auch in der Ausbildung. Das heißt, wir haben versucht, da schon die Kosten zu reduzieren. Aber trotzdem, die Kosten fressen auf. Und du kannst jetzt nicht immer von dem gleichen Gewinn ausgehen. Wir haben auch null, plus minus null Geschäfte gehabt, weil wir uns eben auch verrechnet haben in den Investment Case. Wir haben sehr häufig pro Objekt Gewinn gemacht, aber auch nicht immer. Ja. Ja, also auch ein paar Mal ins Klo gegriffen haben wir auch.
Ja. Ja, es ist was anderes irgendwie als Einzelinvestor, ein paar Deals im Jahr so zu machen und das ganze Geld wirklich dann behalten zu können, ohne dass man großen Fixkostenblock hat. Es ist was anderes als ein Unternehmen mit all den Strukturen und Fixkosten aufzubauen. Ne? Ja. Das funktioniert einfach anders und dann brauchst du einfach mal eine riesige Schlagzahl, einfach nur um das am Laufen zu halten.
Ja. Ja. Genau. Das war dann nicht mehr möglich und dann mussten wir uns eben umorientieren.
Mhm. Ja, und dann habt ihr euch umorientiert auf Off-Market-Akquise, kann man so sagen?
Noch nicht. also noch nicht gleich 2017, das war jetzt noch nicht die Idee, wir gehen in die Off-Market-Akquise, sondern der entscheidende Punkt war 2017, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt Immobilien gelernt, wir sind Unternehmer, wir sind zu vielem fähig, wir können viele Wege gehen, die andere nicht gehen können, wollen. Können Mehrwert bieten anderen, anderen Leuten, anderen Investoren. Und was wir bis dahin gemacht haben, ist, wir haben immer für uns selbst gearbeitet. Das heißt, wir haben immer ein eigenes einen eigenen Mikrokosmos gehabt. Uns hat es nicht interessiert, was macht die Konkurrenz. Uns hat es interessiert, was machen wir. Wir wollten keine Leute reinholen in unser Geschäft. Wir wollten nicht so viel preisgeben von uns. Und 2017 haben wir, und das war wieder so eine Situation, an die ich mich sehr gut erinnere, genau wie damals 2011 an das Gespräch mit meinem Partner, komm, lass uns mal 50.000 Euro in die Hand nehmen. Ich habe, meine Freundin wird das auch bestätigen, ich kann mich an viele Sachen nicht erinnern, teilweise, was ich vor einer Woche gemacht habe, aber diese Schlüsselsituationen, die sind einfach hängen geblieben. Und genauso eine gab es dann 2017, ich habe dann meinen Partner angerufen und gesagt, pass auf, da findet eine Immobilienmesse in Dortmund statt, deutsche Immobilienmesse, komm, lass uns mal raus endlich mal. Lass uns mal an die Öffentlichkeit, lass uns den Menschen erzählen, was wir machen, was wir können. Lass uns mit unserer Manpower dahin, lass uns unseren Leuten schöne blaue Kleidung kaufen, ja, alle schön gekleidet und lass uns da ein bisschen für Furore sorgen. Ja. Und lass uns einfach Geschäftspartner gewinnen, lass uns Investoren gewinnen, die Geld haben und wir haben das Know-how, wir haben die Deals. Da muss doch was bei rumkommen. Und auch da hat er gesagt, okay. Und dann haben wir uns einen Stand angemietet bei der Deutschen Immobilienmesse und haben dort 2 Tage die Messe gerockt. Und dort sind dann Menschen auf uns aufmerksam geworden. Die haben uns dann wiederum eine Plattform geboten. Wir haben auch sehr viele Impulse bekommen von vielen Menschen in der Folge, nicht nur jetzt auf der Messe. Wir haben einfach Menschen kennengelernt, die unsere Horizonte erweitert haben. Weil, was haben wir bis dahin gemacht? Wir haben ZVs gemacht, wir haben Eigennutzerimmobilien gekauft und wir haben geflippt. Noch nicht mal richtig fix und flip, nur teilweise fix. Wir haben oft Objekte einfach so weitergeschoben, wie sie waren.
Fisch und weg auch gerne genannt.
Ja, so. Und wir wissen ja, wie viele andere Möglichkeiten es gibt, mit Immobilien zu arbeiten. Ja, Mehrfamilienhäuser, Buy and Hold, Fix und Flip. Und das sind die Horizonte, die uns aufgezeigt wurden. Wir haben dann einfach überlegt, was können wir jetzt hier mit diesen Kontakten machen? Was suchen andere Investoren? Was wollen andere Investoren? Wo gibt es die Engpässe, die wir füllen können? Dann haben wir uns eine riesen Datenbank aufgebaut und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir einfach mal off-market. Klar, wir akquirieren off-market-Deals. Wir gehen raus an die Haustür. Das heißt, wieder das Wissen aus der Vergangenheit aktiviert. Keine Angst vor Ablehnung, vor negativen Reaktionen der Menschen. Einfach mal raus an die Haustür und sich einfach mal durchfragen, wer ist hier der Eigentümer? Und fragen, kennen Sie jemanden, der ein Haus verkaufen möchte? Oder vielleicht wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Und das wieder in einer Masse, damit unten eine Quote bleibt, mit der man arbeiten kann. Ja? Und eben genauso wie Haustür Akquise, genauso auch nochmal telefonisch, was ja auch durchaus möglich ist. Ne?
Also du hast mir gestern gesagt, du hast es gerade auch beschrieben, ein ganz wichtiger Baustein, den ich auch extrem unterstreichen möchte, ist, dass du dich geöffnet hast zu Netzwerken, dass du dich geöffnet hast, mit Menschen zu sprechen, die dich wieder inspiriert haben, die dir Input gegeben haben und euch eigentlich in die Breite haben gehen lassen. Rausgekommen dabei ist, dass du selber probierst, Eigentümer rauszufinden, also quasi einen Off-Market-Deal auf die Art und Weise zu generieren, dass du einen Eigentümer ansprichst. Auch dazu werden wir separaten Inhalt noch machen, wie das genau geht, wie du dann die Gespräche führst, wie man denjenigen davon überzeugt, dann die Immobilie zu verkaufen und so. Und was ist daraus für dich dann für ein Business entstanden in der Zeit?
Wir haben, um das vorwegzunehmen, wir haben diese Art der Akquise als Investor gemacht, also als Kaufinteressent. Und wir haben gesagt, wir suchen für uns. und haben dann zu oft festgestellt, dass weil das eben Off-Market-Deals waren, weil das Leute waren, die gerade sich erst die ersten Gedanken gemacht haben, das Haus zu verkaufen, womöglich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, sondern erst auf die Idee kommen, wenn wir sie ansprechen. Da war sehr oft die Haltung, wenn ich verkaufen sollte, dann für den und den Preis. Und weil diese Leute keinen Berater hatten, der sie schon mal von diesen Vorstellungen abgeholt hat und runtergeholt hat, haben wir nur selten Deals auf dem Tisch gehabt, auf Market, zwar ohne Maklergebühr und so weiter, aber was den Kaufpreis anbelangt, Deals auf dem Tisch gehabt, die als Investor mit den höheren Anforderungen eines Investors eben kaufbar gewesen waren. Und jetzt war die große Überlegung, was machen wir damit? Ja, weil diese Akquise kostet wieder Geld, kostet Zeit, kostet Manpower. Und am Ende kaufen wir nur einen Bruchteil der Deals, die auf den Tisch kommen. Was ist aber mit den anderen 80% der Deals? Sind die vielleicht marktfähig? Ja, für uns nicht, aber für den Markt brauchbar. Und dann haben wir gesehen, das sind teilweise doch Marktpreise, mit denen kann man erfolgreich auf den Markt gehen. Man kann sie als Makler vermitteln. Und dann haben wir überlegt, wie können wir es drehen eventuell? Also wir beginnen ja die Kommunikation mit dem Verkäufer, mit dem Eigentümer als Investor.
Wir kaufen für uns.
Genau. Und wie drehen wir das ganze Spiel dann, dass wir sagen, okay, sorry, für uns zu teuer, aber wir kennen jemanden, also wir könnten es vermitteln, wir sind auch nebenbei Makler. Und da haben wir festgestellt, dass die Leute, dass da ein bisschen das Vertrauen schwindet. Die Leute haben dann so den Verdacht, dass wir von Anfang an Makler gewesen sind. Die allererste Frage, die dir immer ein Verkäufer stellt, wenn du einen Direktkontakt hast, ist, sind sie denn Makler? Mhm. Ja, also es gibt Menschen, die sind offen für Makler. Es gibt auch Menschen, die sind Anti-Makler. Ja? Die wollen es lieber, die wollen es nicht in der Breite vermarkten, die wollen es nicht zu öffentlich vermarkten, die wollen nicht, dass die Provision gezahlt wird, weder vom Verkäufer noch vom Käufer. Die wollen einfach keinen Makler. So, und dann musst du dich rechtfertigen, ob du jetzt nicht wirklich zuerst ein Makler gewesen bist, ne, der sie belogen hat. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir machen die Ansprache direkt als Makler. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Verlust vorneweg. Die Leute, die eben keine Lust haben auf einen Makler, die sprechen dann mit uns womöglich nicht. Wir erfahren gar nicht, wie viele das Menschen sind, weil derjenige, der nicht mit dem Makler sprechen möchte, der verrät womöglich gar nicht, dass er verkaufen will. Mhm. Ja. Aber wir wissen, da ist vorneweg ein bisschen mehr Verlust. Aber jeder, der mit uns spricht, wenn wir auch einigermaßen sympathisch sind, einigermaßen kompetent sind, dann kommen wir mit den Leuten immer ins Geschäft. Das mündet also immer in einen Maklerauftrag. Und wir können dann immer noch steuern, welcher Käufer dann kauft. Ja? Wenn das ein Deal für uns ist als Investor, dann vermitteln wir uns diesen Deal irgendwo in der Unternehmensgruppe weiter. Und wenn es eben kein Deal für uns als Investor ist, dann gehen wir mit dem Objekt einfach auf den Markt und verdienen damit Geld. Und so können wir auch mit den 80% der uninteressanten, für den Investor uninteressanten Deals immer noch Geld verdienen und so ein bisschen die ganze Akquise-Maschine refinanzieren.
Habt ihr da jetzt nicht eigentlich ein Stück weit einen Interessenskonflikt? Also, dass ihr eigentlich versuchen müsst, jedes Mal den potenziellen Verkäufer in seiner Verkaufspreisvorstellung so weit wie möglich runterzuhandeln, um zu gucken, ob es nicht irgendwie ein interessanter Deal für euch werden könnte, während euer Auftrag als Makler eigentlich eher wäre, halt einen Marktpreis einfach zu erzielen in der Vermittlung?
Ja. Ich glaube, diesen Konflikt hat jeder Makler, der auch Investor ist, und das sind die meisten. Makler sind zu 90% auch Investoren. Ich habe jetzt vor 2 Tagen bei
Clubhouse den
allerersten Makler kennengelernt, der sagt, er kauft nie selbst und er vermittelt nur. Das ist aber absolute Seltenheit. Aber ich glaube, dass die Preisgestaltung, nämlich so günstig wie möglich, immer die Zielsetzung eines Maklers sein muss, wenn er effizient arbeiten möchte. Ja. Das heißt, er möchte so wenig Zeit wie möglich für das Objekt aufwenden. Ja. Und den Preis natürlich so weit nach unten steuern. Er hat das Dilemma, der Makler hat immer das Dilemma, wenn er dem Kunden vorneweg verspricht, zum Maximalpreis zu verkaufen und es nachher nicht tut, dann ist es dann hat ein Problem. Ja? Dann muss er das mit seinem Gewissen selbst vereinbaren. Wir haben das eigentlich nie versprochen. Wir haben immer gesagt, dass es dass ein Objekt, wenn es eben mit dem maximalen Preis und selbst mit dem Marktpreis rausgeht, dass die Vermarktungszeit immer länger ist, als wenn man günstig und attraktiv auf den Markt geht. Das ist immer die Gefahr des Verbrennens des Objektes. Und man eröffnet sich ja immer die Möglichkeit, wenn man günstig in den Markt reingeht, als Makler auch nochmal eventuell ein kleines Bieterverfahren auszulösen. Ja. Wir waren fein mit uns. Also wir haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt hier den Kunden über den Tisch ziehen.
Ja. Ja. Hat sich das gelohnt?
Ja, es hat uns auf jeden Fall, es hat uns wieder Leben eingehaucht. Wir haben wieder Umsätze gemacht. Wir konnten wieder optimistisch in die Zukunft schauen. Wir haben wieder Plus gemacht. Wir haben wieder was anhäufen können. Das war wirklich nach der ZV-Geschichte für uns auf jeden Fall wieder ein Fortschritt, ja, wieder ein Auf.
Kannst du was sagen zum irgendwie dann Handelsvolumen im Jahr oder wie viele Deals oder?
Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, weil jetzt kommt meine Freundin ins Spiel, also das ist jetzt eine Geschichte, die geht so ein bisschen ins Private, weil du hast ja auch gerade gesagt, 2017 fing irgendwann mal diese Geschichte an mit dieser Off-Market-Akquise, direkten Eigentümer-Akquise, dann ist 2018 und meine Mutter verstirbt. Und mir geht's schlecht und viele Leute wollen irgendwas von mir im Job. Ich bin, ohne mich funktioniert das ganz und gar nicht. Jeder kommt rein in mein Zimmer und hat irgendwelche doofen Fragen. Und ich habe gerade nicht so die Zeit und die Stärke und die Kraft, mich mit allem auseinanderzusetzen. Und irgendwann mal sage ich, Leute, ich bin weg. Ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub. Und es geht mir nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das so auch klar gesagt habe. Ich glaube, nur den engsten Menschen habe ich das gesagt. Für alle anderen war ich auf einmal weg. Und in dieser Phase tritt dann meine Freundin in den Vordergrund und sagt, okay, Papa ist weg und jemand muss hier den Papa vertreten im Unternehmen. Und ohne, dass es geplant war, kommt sie auf einmal jetzt nicht in die alleinige Führungsrolle, sondern auch mit einigen anderen wichtigen Personen im Unternehmen. Gleichermaßen kommt sie in die Führungsrolle, weil ich nicht da bin. Und irgendwann mal wird sie dann in diesen zwei Wochen, wird ihr klar, dass ich wahrscheinlich länger wegbleibe und nimmt diese Herausforderung an, wird auch von den zwei, drei anderen Mitverantwortlichen irgendwo auch als die Person dann angesehen, die wirklich dann den Hut auf hat. Und auf einmal sage ich, Leute, macht jetzt alles alleine. Ja, ich bin raus. Und ich suche mir später, wenn ich über diese Trauerzeit hinaus komme, suche ich mir eine andere Aufgabe. Und dann sind wir schon in 2019. Und dann treffe ich auf eine weitere Person, beziehungsweise die kannte ich schon seit 2017, aber es kristallisiert sich etwas Besonderes heraus mit dem Thomas. Und dann gibt Thomas mir quasi als erster Investorkollege oder als erster Geschäftspartner den Freifahrtschein Rudi Aquiria. Und ich habe dann einfach mal überlegt, okay, was haben wir alles schon gemacht? Wir haben ZVs gemacht, wir haben Off-Market-Akquise gemacht, die direkte Eigentümer-Akquise. Daraus ist es eine Makelei entstanden, ist auch in Ordnung. Ich meine, wenn da was reinkommt, Interessantes, dann kaufen wir sowieso. Und dann fiel mir ein, wir haben irgendwann schon 2016, 2017, 2018 vielleicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt in 2019 und mir fällt ein, ich habe doch mal ein Tool bauen lassen, quasi also eine eigene Software bauen lassen, die alle Angebote von Immobilien-Scout, von Immowelt, von eBay Kleinanzeigen quasi scannt und in unser eigenes System, in unserem eigenen System erfasst. Und das habe ich mal gemacht mit dem Gedanken, dass es dann auch etwas einfacher und lesbarer sein wird, alle Objekte, also alle Angebote zu vergleichen und auf dem Schirm zu haben, statt sich in drei verschiedene Portale einloggen zu müssen. Und dann erinnere ich mich daran 2019 und sage, okay, wir haben alles schon gemacht Und eigentlich diese On-Market-Akquise haben wir bisher noch nicht gemacht, weil alle erzählen, es funktioniert nicht. Ja, man braucht sich nicht bei ImmoScout einloggen, man braucht nicht bei ImmoScout gucken, da gibt es keine guten Deals. Und das war die Challenge, die ich dann 2019 angenommen habe. So ein bisschen aus dieser privaten Geschichte heraus bin ich in die Gelegenheit reingekommen, mal darüber nachzudenken und diese Challenge anzunehmen, zu sagen, okay, ihr sagt alle, dass es nicht geht, dass es keine guten Deals gibt in den Portalen. Ich überprüfe das.
Das Investorenmodell, auf das wir gleich kommen, du sagst, Thomas war der Erste oder das war quasi ein Geldgeber, wo du wusstest, wenn du Deals findest, gehst du gemeinsam in die Deals rein. Mhm. Ja? Und so ist dein Modell auch heute dann, was daraus entstanden ist, dass du quasi Co-Investment-Modelle eigentlich umsetzt, wo du mit in die Deals reingehst und weißt, von anderen Leuten kommt EK und Bonität da rein und du machst die ganze Akquise-Maschine. Und das dadurch, dass du quasi wusstest, da sind Geldgeber oder erstmal einer und dann Abnehmer, das hat in dir dann ausgelöst und jetzt nehme ich daraus, mache ich daraus für mich eine On-Market-Challenge. Kann man so?
Genau.
Ja, okay, genau. Jetzt erzähl mal, On-Market, wie macht man das dann? Also mit den Tools? Ich meine, also
auch da gehen wir noch in einem separaten Video.
Wir machen ein separates Detail. Video dazu im Detail, aber was hast du erlebt mit On-Market? Wie lief das dann für dich? Ich meine, 2019, das ist jetzt noch nicht so lang her, reden wir irgendwie über 2 Jahre oder so. Da hast du jetzt ja unglaublich viele Deals gemacht, ne?
Genau. Das kann daran liegen, dass ich auch seit 2019 erst dieses Kooperationsmodell habe, ich damals einen Partner, mittlerweile einige mehr, habe, die sagen, oh, die kauf.
Reden wir über 20?
Bring Immobilien. 50, ungefähr.
20.
Ungefähr, ja, so. Bring Immobilien. Ja. So. Das war ja, die Partner geben mir die Möglichkeit, viel mehr zu kaufen, viel mehr zu akquirieren und dann aber auch wirklich auch kaufen zu können, auch wenn gemeinsam, als ich es jemals hätte tun können, alleine, ja, mit den Voraussetzungen, die ich 2019 hatte. Ja. Das heißt einmal dieses Partnerschaftsmodell. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich glaube nicht, dass ich mit der Off-Market-Akquise, mit der direkten Eigentümer-Akquise, jemals diesen Dealflow aufgebaut hätte für diese Partner. Also ich glaube nicht, dass wenn sich das 20 Partner jetzt in den letzten 2 Jahren aufgestellt hätten, wo die akquirier bitte Immobilien, dass ich mit der Off-Market-Akquise, mit dem Haustürgeschäft, mit der Kaltakquise, Eigentümer-Kaltakquise, dass ich genau den Dealflow gehabt hätte. Ja, dafür habe ich ja die Erfahrung gemacht und weiß, dass ich da sehr oft Marktpreise auf dem Tisch liegen hätte, Kaufpreise, mit denen wir kein Geschäft als Investor gemacht hätten. On-Market habe ich aber genau diesen Dealflow gehabt. Um es jetzt vorwegzunehmen, da draußen in den Portalen online, On-Market gibt es jede Menge Deals, die für uns Investoren interessant sind. So, wenn wir später über Zahlen sprechen, dann sind das nicht Ankäufe gewesen des Kaufens wegen, damit wir einfach mal sagen können, jetzt haben wir x Objekte, x Einheiten und so viel Euro ausgegeben, sondern das sind Deals, die wirklich den Ansprüchen eines Investors genügen.
Du hast ja jetzt auch eine Einkaufsmarke im Prinzip wirklich etabliert in letzter Zeit. Wir haben uns dann auch kennengelernt, wir haben von dir 2 großartige Deals bekommen in NRW. Eins davon ist ein 14-Parteien-Haus in Tönnesforst, über das wir sehr, sehr glücklich sind, das für uns sehr gut funktioniert. Vielen Dank nochmal an der Stelle.
Sehr gerne.
Ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben, jetzt auch einer dieser Partner sein dürfen im Übrigen. Also wie viel Volumen, wie viel Deals ist in der Zeit jetzt gelaufen ungefähr für dich, was würdest du sagen?
Also ich führe Buch quasi, ist eine Statistik seit 1,5 Jahren, seit dem Beginn mit dem Thomas. Und wir haben jetzt ca. 110 Transaktionen.
Ja.
Die summieren sich auf ca. 700 Einheiten für eine Kaufpreissumme von 38 Millionen.
Ja? On-Market akquiriert den Anforderungen von Investoren genügend in den letzten 1,5, 2 Jahren.
Genau, wobei nicht alles on-market, ja, aber durch on-market.
Teilweise eröffnet sich durch on-market der Zugang zu weiteren Aufträgen, die dann off-market sind.
Genau, also Geschäfte, die on-market gemacht wurden, führen zu Folgegeschäften, die dann schon off-market laufen.
Also ich möchte den Punkt noch einmal machen, wenn irgendwo noch irgendwer erzählt, man kann on-market keine Immobilien kaufen, hier ist der lebende Beweis, das ist vollkommener Quatsch, man muss es nur richtig machen.
Ja. Genau, man muss leider hart dafür arbeiten.
Ja, das ist oft so, wenn man solche Volumina irgendwo bewegen will oder was erreichen will, aber es geht.
Genau, und wieder, man braucht dafür Manpower, man braucht dafür Zeit, man braucht dafür Geld, man braucht dafür Fokus, man braucht dafür eine ungebrochene Beharrlichkeit und Überzeugung, dass es auch wirklich funktioniert. Und es ist wieder das Gesetz der großen Zahlen. Ne? Also wir picken ja die absoluten Rosinen raus.
700 Rosinen.
Es gibt mit Sicherheit noch mehr, hat auch gegeben, vielleicht 1400, vielleicht 2100 Rosinen, aber auch da haben wir natürlich nicht alle bekommen.
Klar.
Ja, es gibt auch andere Player auf dem Markt, die dann vielleicht punktuell bei dem einen oder anderen Objekt schneller waren oder die uns auch mal eben überboten haben und eben über die Grenze gegangen sind, das für uns Rechenbaren.
Ja.
Es ist ein guter Moment, um auf etwas aufmerksam zu machen, wo ich ein bisschen Sorge habe um dein E-Mail-Postfach, aber wir machen es trotzdem, weil wir dir tatsächlich helfen wollen bei einer Sache. Du suchst nämlich weitere Partner, also weitere Leute, die in Immobilien investieren wollen. Die können sich bei dir melden unter rudi@investors-united.de.
Blenden
wir auch nochmal ein. Nochmal investors-united.de. Und jetzt muss man, glaube ich, das ein bisschen in den richtigen Kontext setzen. Mhm. Es geht nicht darum, dass sich jetzt jemand meldet, der eine kleine Wohnung kaufen will, sondern es geht jemand darum, also derjenige muss Eigenkapital und Bonität mitbringen. Das ist das, was deine Partner tun. Das ist schon in einem etwas größeren Maßstab dann, dass man gemeinsam systematisch etwas angeht. Und du suchst deshalb gerade neue Partner, weil du jetzt gerade mitten dabei bist, neue Regionen aufzubauen. Ne? Rhein-Main hast du schon länger gestartet. Also NRW ist deine Kernregion.
Genau.
Die läuft im Prinzip. Da sind wir sehr happy, dass wir dabei sein. Man kriegt übrigens, müssen wir mal zeigen an der Stelle. Rudi, du hast schon gesehen, gerade kurz.
Ja? Krieg ich eine?
Nee, das ist meine. Du kriegst die nicht. Man kriegt dann auch, wir haben eine gemeinsame GmbH quasi. Die hat einen Namen und der Name wird dann auch auf eine Cappy gedruckt und die kriegt man vom Rudi geschenkt. Also vielen Dank.
Sehr gerne.
Also es macht große Freude, Partner von dir zu sein. Jetzt aber, was hast du vor? Also wir machen diesen Aufweg, logisch, ganz wichtig, wir kriegen natürlich keinerlei Geld dafür von dir jetzt, dass wir hier einen Aufruf machen. Wir wollen dir einfach nur helfen, weil es ist toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Freuen uns auch, dass du uns deine Geschichte hier erzählst. Du hast Rhein-Main schon gemacht. Welche Regionen, also die läuft schon. Welche Regionen startest du gerade noch? Wo?
Wir bauen jetzt gerade beziehungsweise bauen schon auf in den Regionen Hannover, plus 80, 100 Kilometer ungefähr. Das ist so das Gebiet, in dem wir jetzt die Akquise aufbauen. Spannend. Und Bremen, Oldenburg. Ja, also wer da Akquise betreiben möchte, aber eben selbst das nicht so gut kann, weil vielleicht die Zeit fehlt, weil vielleicht der Fokus fehlt, aber hat mehr vor als nur eben eine Immobilie, kann gerne auf mich zukommen. Wichtig ist, ich bin kein Vermittler, das heißt, ich sondern ich bin selbst Investor, ich will jeden von mir akquirierten, die selbst kaufen. Ich biete eben nur eine Kooperationsmöglichkeit an, dass man das zusammentut.
Du hast jetzt pro Region ein Handelsvolumen vor, hast du mir gesagt.
Ja.
Was ich ein krasses Ziel finde. Man soll sich ja große Ziele stecken, aber.
Ja, ich mache das so ein bisschen davon abhängig, was passierte eigentlich so im ersten halben Jahr 2019 bis Januar 2020. Mhm. Da hatten wir 27 Millionen Beurkundungsvolumen auf der Uhr, also reinen Kaufpreis. Wenn ich also heute von 38 spreche, dann ist es ein Jahr Corona mit drin. Also das ist schon eine Bremse. Also ausgehend davon, dass wir in Kürze raus sind aus dieser Pandemie, dass sich alles wieder gelegt hat und der Markt wieder ganz normal funktioniert, dann gehe ich von einem Beurkundungsvolumen pro Region von ca. 30 bis 50 Millionen Euro pro Jahr.
was dein Ziel ist. Also man kann, das ist
mein Ziel.
Man kann schon wieder sagen, du schaffst es nicht zu skalieren. Du hast dir schon wieder brutal viel vorgenommen.
Ja, nächstes Hamsterrad.
Ja, ich wollte gerade, du hast gestern nämlich auch zu mir gesagt, ich habe eigentlich zu wenig Altersvorsorge jetzt gemacht. Ich mache hier riesen Dealvolumen seit 2 Jahren und jetzt hast du aber noch keinen eigenen Bestand groß aufgebaut, weil kein Fokus drauf und
keinen Nennenswerten, ja. Also ich hatte ja immer auch aus der ZV-Zeit habe ich aber noch irgendwelche Überbleibsel gehabt, die man dann auch aber nach und nach dann auch abgestoßen hat. Und dadurch, dass ich immer mit Partnern kaufe, hängt es mehr von dem Partner ab, ob er in dem gemeinsam gekauften Objekt eher langfristiges Projekt und unsere gemeinsame oder nur seine exklusive Altersvorsorge sieht. Aber ich tatsächlich jetzt, ich kaufe ja nichts alleine irgendwie. Also es ist nicht so, dass die besten Deals sich der Rudi alleine kauft und dann die zweitbesten in die Partnerschaften anbietet. Sondern ich kaufe eigentlich auch die absolut Top-Deals immer mit Partnern. Und dadurch baue ich mir jetzt nicht unbedingt meinen exklusiven Bestand auf, sondern immer einen gemeinsamen. Und ein Teil dieses Bestandes wird gedreht, wird geflippt. Und ein Teil bleibt dann hoffentlich bald ein etwas größerer Teil auch mal im Bestand liegen. Und dann lässt man die Objekte ein bisschen entwickeln. Vielleicht dann auch mal einen Paketverkauf macht oder sowas. Aber hier kommt wieder meine Freundin ins Spiel. Die macht tatsächlich einen persönlichen Bestandsaufbau und Altersvorsorge. Und da hoffe ich, dass ich irgendwann mal auch mit abgesichert bin.
Sau gut. Ich möchte mal kurz die Profit-Rechnung von gestern noch mal machen. Wenn du jetzt bisher in dieser On-Market-Zeit, wenn du da jetzt 38 Millionen irgendwie Handelsvolumen mit bisschen Dip durch die Situation ist, dann haben wir gestern mal hochgerechnet, weil diese Deals sind ja teilweise schon weitergehandelt, teilweise sind sie eben noch einfach in GmbHs im Bestand, werden dann weitergehandelt und gerade aufgewertet. Dann hast du irgendwie so ein bisschen Kaufnebenkosten draufgeschlagen, ein bisschen Sanierung, Aufwertung und glaubst da, was für eine Marge ungefähr rauszuholen in Summe.
Also jetzt mal Pi mal Daumen gerechnet, diese 38 Millionen Kaufpreis macht jetzt mit Kaufnebenkosten, mit Renovierungskosten, Sanierungskosten macht ungefähr 50 Millionen also Gesamtinvestitionsvolumen. Und wenn wir immer bei Fix und Flip von 20% Gewinn kalkulieren, vielleicht mal 15, vielleicht mal 25, und das ist auch ganz egal, ob wir wirklich vorhaben, kurzfristig zu verkaufen oder erst in 3 oder 5 Jahren oder 10 Jahren verkaufen werden, dann sprechen wir eigentlich von einem Einkaufsgewinn. Einkaufsgewinn, also nicht Verkaufsgewinn, sondern Einkaufsgewinn aus diesen 1,5 Jahren von etwa 10 Millionen Euro.
Ja. Die du dir jeweils teilst oder in welchen Verhältnissen auch genau immer mit deinen Partnern. Also das ist nicht alles bei dir. Und dann gibt es so ein paar Partner wie uns, die auch Buy and Hold im Sinn haben, die das also ganz langfristig halten, wo dann eine Wertentwicklung irgendwann und du dann irgendwann rausgehst aus dem Deal und von der Wertentwicklung passiert. Also es dauert, bis sich das Geld für dich wirklich monetarisiert auf dem Konto quasi. Aber ein Anteil von diesen 10 Millionen irgendwas, ist dann dein Anteil, der jetzt schon aufgebaut ist. Wenn dann das klappt, was du noch als Ziel gesetzt hast, dann, glaube ich, hast du Altersvorsorge auch auf die Art und Weise erledigt.
Wenn ich nicht auf die Idee komme, das Geld wieder auszugeben, sinnlos.
Das nächste große System zu bauen.
Müsste eigentlich was hängen bleiben.
Ja, genau. Vielen Dank, Rudi, für das ganz tolle Interview. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt ein paar kleine Einzelfolgen auf, die wir nachfolgend ausstrahlen. Wir wollen natürlich jetzt On-Market einmal kurz strukturiert durchgehen.
Wie machst du es wirklich?
Also diese
On-Market-Dinger zu finden. Immobilien?
Dann Off-Market, wie kann man Zielgruppen besitzen? Auch damit hast du dich sehr intensiv beschäftigt. Wir machen Off-Market, wie du mit Klinken putzen. Wir wollen diesen Dialog üben. Auch ich selbst habe das testweise mal in München gemacht. Hätte gern von dir ein kleines Coaching, wie ich es hätte besser machen können, weil der Deal ist am Ende nicht zustande gekommen. Wir reden über Zwangsversteigerung, Co-Investments, so die Richtung werden wir ein paar Videos aufmachen. Also es lohnt sich, Rudi und Immocation auch bei YouTube und Podcast natürlich die nächsten Wochen zu verfolgen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank an euch, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.